Ich begrüße als Gast in der Sendung Gunter Klosinski mit seinem neuen Buch Auf den Punkt gebracht. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Ja, ich freue mich auch und vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Auf den Punkt gebracht. Kurze Gedanken, sogenannte Aphorismen von Ihnen im Kröner Verlag erschienen, ganz aktuell. Können Sie was über die Entstehungsgeschichte des Buches erzählen?
Ja, also ich schreibe seit langen Jahren Gedichte und Aphorismen und habe die schön in Büchern dann deponiert und immer nach einer langen Zeit dann denke ich, habe eine Idee, das zusammenzufassen. Und so kam das auch. Es sind letztlich jetzt aus den 2-3 Jahren zurückliegend die Aphorismen, die mir besonders gefallen haben und die ich dann zusammengefasst habe zu einem Büchlein. Ich habe dann den Herrn Klöpfer gefragt, ob er Interesse hat. Er hat mit mir schon andere Bücher veröffentlicht, auch Aphorismenbücher, und er war interessiert und so kam das dann zustande.
Können Sie mal den Unterschied zwischen Aphorismus und Gedicht nochmal hier darstellen?
Ja, also Aphorismus ist die Konzentration von einem Gedicht. Es sind also ganz kurze Aussagen, während ein Gedicht kann ja ewig lang sein, Schillers Glocke, nicht über viele, viele Seiten, während ein Aphorismus hat eigentlich seine Würze in der Paradoxie. Es sind Aussagen, die paradox klingen, paradox sein sollen, die auch dazu anregen sollen, drüber nachzudenken. Und zwar in ganz konzentrierter Form. Das ist für mich sehr spannend, weil ich als Psychiater, Kinderpsychiater weiß, dass die Worte also von größter Bedeutung sind für die Menschen, nicht? Sie können verletzen, sie können aufrichten, sie können einen hinters Licht führen, sie können Fake News bedeuten, sie können Wahrheiten bedeuten. Und man gibt ein Ja-Wort oder man wird verdammt mit einem Spruch zum Tode. Und die Worte, die haben es in sich. Und als Psychiater ist für mich immer auch die Frage gewesen, wie kann man Menschen erreichen über das Wort? Man kann nicht ihnen etwas vorsetzen und, so wie man sagt, man kann also interpretieren und deuten, Worte deuten oder Träume deuten und Aussagen deuten, sondern es ist viel wichtiger, dass der Betreffende selbst über das, was er glaubt, was er denkt, ausdrücken kann, dass er sie formulieren kann und dass er das dann vielleicht auch immer wieder also beäugt und hinterfragt und in Frage stellt.
Vielleicht auch analysiert. Psychiater haben Sie das ja schon auch gemacht, wahrscheinlich gedeutet und analysiert. Machen Sie das bei sich selber dann auch?
Ja. Es ist ja so, wenn man als Kinder- und Jugendpsychiater die Entwicklung der Kinder so vor sich hat, dann kommt die Pubertät, wo es zur Hinterfragung kommt, wo all das, was die Eltern einem vorgesetzt haben, auch Glaubensdinge hinterfragt werden und man nicht das einfach so weiter transportieren kann und einfach übernimmt, sondern man muss es in Zweifel stellen, man muss es hinterfragen und muss es neu für sich denken, erleben und als Wahrheit, Teilwahrheit begreifen.
Ein Bruch in der Biografie ist das ja dann oft, auch eine Pubertät, und dann tun sich neue Türen auf, manche gehen zu. Wie war das bei Ihnen? Erinnern Sie sich da selber auch daran?
Ja, also ich habe eine große Sache gehabt in der Pubertät, weil ich einen Religionslehrer hatte, der gleichzeitig Deutschlehrer war, den ich eigentlich verehrt habe, und ich wollte im Religionsunterricht aber sehr viel diskutieren. Und er hat dann mir eines Tages gesagt, Klosinski, das geht nicht, wir haben keine Zeit zu diskutieren, wir müssen den Stoff durchmachen. Das war für mich dann das Aus. Ich habe dann den Religionsunterricht quittiert, bin nicht auf der Kirche ausgetreten, aber aus dem Religionsunterricht. Und dann hatte im nächsten Schuljahr die Klasse in der Oberstufe Buddhismus und Hinduismus. Und das hat mich brennend interessiert. Und ich war zu stolz, um jetzt wieder einzutreten, sondern habe mir dann Bücher gekauft von Heinrich Zimmer, die Philosophien und Religion Indiens, habe die als 17-Jähriger dann durchgelesen und hatte dann für mich also ein bisschen so blutgeleckt am Hinduismus und Buddhismus. Und als dann meine Frau, die auch Medizinerin ist, nach Indien ging und dort formuliert hat und zurückkam, ganz begeistert war, haben wir gesagt, jetzt gehen wir auf Reise. Und wir haben jetzt 13 Mal Indien besucht. Und ich habe mich habilitiert über Bhagwan Sri Rajneesh, über die Puna-Bewegung, über die Sannyasin und über die TM, den Maharishi Mahesh Yogi. So kam das über diese kritische Einstellung, dass ich diskutieren wollte, dass ich etwas in Frage stellen wollte und nicht nur einfach übernehmen wollte.
Hatte das keine Konsequenzen in der Schule damals, einfach den
Eigentlich
Unterricht
nicht.
Zu schwänzen sozusagen?
Ich war in der Klasse sehr angesehen, weil ich sportlich gut war. Ich war württembergischer Meister im Weitsprung und hatte dann ein ganz großes Renommee und das war kein Problem.
Also keine Ausschlussandrohung oder sonstigen?
Nein, im Gegenteil. Ich wurde da auch bewundert und vielleicht auch beneidet, dass ich das gewagt habe, da gegen den Stachel zu löcken.
Eine Art von Rebellentum?
Ja.
Und wie sind Sie dann zum Schreiben gekommen? Haben Sie da auch schon angefangen, dann Aphorismen zu schreiben?
Also ich kam eigentlich zum Schreiben über die Lyrik, also über Gedichte. Und begonnen hat es eigentlich richtig, wo ich selber Gedichte gemacht habe, über eine Freundin, die wo die Liebe ausging. Ich war bei der Bundeswehr und sie hatte dann sich einem anderen zugewandt und das hat mich sehr getroffen und hat dazu geführt, dass ich dann also Gedichte geschrieben habe. Mein großes Vorbild war die also Nelly Sachs und Karl Grolow das waren Else Lasker Schüler, die hatten mich damals sehr stark beeindruckt und so bin ich dann dazu gekommen.
Liebeskummer als Auslöser fürs Schreiben.
Ja. Und das ging dann immer weiter. Also von dort an habe ich immer wieder für mich Gedichte geschrieben, lange Zeit, aber unter Verschluss gehalten, wie im Tagebuch. Und bis ich dann meiner späteren Frau 1972 ein kleines Büchlein im Eigenverlag vorgelegt habe. Und dann da dachte ich, Mensch, wenn das kannst du doch einmal auch dann vielleicht an die Öffentlichkeit gehen. So kam das dann.
Das war der erste Schritt quasi dann vom Liebeskummer zum Liebesbeweis.
Zum Liebesgedicht, ja.
Und dann haben Sie auch einen Verlag gefunden dann auch. Also
ja, das war so der Klöpfer Verlag.
Schon gleich von Anfang an.
Von Anfang an, der hat sich dafür interessiert. Ich weiß nicht genau mehr, wie das dazu kam, dass ich den Herrn Klöpfer dann ausfindig gemacht habe. Vielleicht auch deswegen, ich bin im Rotary Club und Klöpfer ist auch ein Rotarier. Und das war, glaube ich, der Link damals schon. Und das heißt, dass es aber erst richtig losging, als ich zurückkam aus Bern, wo ich Ordinarius 4-5 Jahre lang war und dann hier den Lehrstuhl hatte. Und dann bin ich aufgenommen worden in den Rotarier Club. Und so hatte ich dann den Herrn Klöpfer auch kennengelernt. Und so war die Verbindung dann da.
Und dann kamen immer mal wieder, haben Sie so wie jetzt auch, Sie sammeln und tun die Besten zusammenstellen.
Genau.
Stellen es dann vor.
Es war dann auch so, dass ich sehr mich interessiert hatte für die Kurzgedichte und für die Epigramme, für die Zweizeiler, nicht die Spottgedichte, wo in wenigen Worten die Dinge auf den Punkt gebracht sind. Und das ist natürlich auch eine Gefahr, weil das sind ja immer Annäherungen und das stimmt und stimmt nicht. Und wenn man da so eine Aussage macht mit einem Aphorismus, der hat ja auch so seine Mucken und das ist ja nur für manche Situationen richtig und für manche Situationen hat es eine Bedeutung, aber nicht für jeden und man darf das nicht zu ernst nehmen. Man soll es auch locker nehmen. Man sollte Gedichte überhaupt nicht zu ernst nehmen, sondern sollte es als Angebot sehen, um dann für sich weiterzudenken. Und jeder Aphorismus ist eigentlich ein guter Aphorismus, wenn er dieses kann. Wenn er also anregt und in Frage stellt und den Betreffenden zum Weiterdenken anregt.
Wie sehen Sie das jetzt insgesamt? Weil wenn Sie so sagen, man soll es lockerer nehmen, heißt es im Umkehrschluss auch, dass viele Leute Lyrik zu ernst nehmen?
Das weiß ich gar nicht, ob die es zu ernst nehmen. Aber es gibt natürlich Lyriker, die sehr im Liebeskummer auch Gedichte geschrieben haben, wo dann Werthers Leiden, ja, Goethe, dass dann manche auch suizidal werden aufgrund von, oder Rilke, aufgrund der wirklich schönen, aber doch auch sehr gewichtigen und bedrückenden Bilder, die dann vielleicht jemand zu sehr zu Herzen nimmt und dann dadurch auch negativ beeinflusst wird.
Also Sie versuchen eher den Humor auch?
Beides. Also es ist ja das ganze Leben letztlich. Ja. Wir haben traurige Phasen im Leben, wir haben fröhliche Phasen und das Leben bildet alles ab. Und jeder Mensch, wenn er in sich hineinspürt, wird diese Ecken kennen, wo er Lust hat, sich auszutauschen, wo er Lust hat, alleine zu sein, bei sich zu sein. Und dann wieder muss er hineingehen in die Welt und muss sich in Frage stellen, muss kommunizieren und sich austauschen. Und da ist eben alles drin. Und ich habe das einmal versucht, bei den Sprichwörtern, da habe ich das Inhaltsverzeichnis in ein Gedicht gelegt. Und das möchte ich ganz gern eigentlich mal sagen, welche Themen mich eigentlich beschäftigt haben. Das ist Gott und die Welt natürlich, aber Unrecht, Laster, Tugend, Recht, Mann und Frau, Haus, Hof und Knecht, Lachen, Weinen, Glück und Leid, Jung und Alt, Vergänglichkeit, Wahrheit, Weisheit, Dummheit, Lüge, Liebe, Freundschaft, Feindschaft, Triebe, Glaube, Zweifel, Teufel, Tod, Umwelt, Wetter, Welt in Not. Also dieses Spektrum, ja, das natürlich alles ist, wenn man so will, das ist etwas, was mich bewegt. Und manchmal ist es eben Umwelt, manchmal ist es sehr häufig Glaube, Zweifel und dann natürlich die Frage Liebe, Freundschaft, Enttäuschung, Zuversicht und Zweifel an Gott und so weiter.
Und was sind gute Momente zum Schreiben? Das eine ist das Themenpotpourri, aus dem man schöpfen kann, und das andere ist dann dieses Papier zu bringen.
Also ich habe bei mir entdeckt, dass ich morgens sehr gut assoziieren kann. Nach dem Frühstück, auch wenn ich vielleicht dann eine Radiosendung höre, wo Literatur kommt und ich dann 2-3 Worte aufgreife, die mir notiere und die ich dann liegen lasse oder auch gleich weiterverarbeite. Also morgens, da sprudelt's, während abends, das ist für mich die Zeit, wo ich dann designe, wo ich dann Bilder in meiner Kamera sozusagen mache und vor dem Einschlafen da so Tagtraumbilder habe. Also das sind die zwei Bereiche. Tagsüber muss ich arbeiten, mache noch Sachverständigengutachten. Aber morgens bin ich für mich und abends für mich. Und das sind die zwei Bereiche, Worte und Bilder. Morgens mehr das Wort, abends mehr das Bild.
Also optisch und sprachlich dann getrennt sozusagen vom Tagesablauf. Wenn Sie auch sagen, ja, Sie sind auf den Punkt gebracht, heißt es, mit kurzen Worten versuchen ja auch viel auszusagen.
Manches einzufangen. Ja,
ja, das ist ja auch eine sehr genaue Arbeit, wie mit man kann das auch vorstellen, wie mit der Feile auch oder so. Ja. Ne? So, können Sie das ein bisschen beschreiben, wie Sie das, auch Worte designt man ja, aber halt auf eine Art.
Also es kann sein, dass ich da so eine Idee habe und dann 2-3 Sätze formuliere und dann wird es aber weiter bearbeitet. Dann ist es nicht fertig, sondern wird tatsächlich gefeilt, dann wird abgeschnitten oder es wird dann, kommt was ganz Neues, eine neue Idee, es anders zu machen, bis dann ich das Gefühl habe, jetzt stimmt's. Und dann kommen aber manchmal auch Versionen. Dann ist ja eine Version so oder andere Version so. Oder es gibt eine Abwandlung, die wo ganz anders hinführt. Das kann passieren.
Und wann wissen Sie, dass es fertig ist sozusagen, dass Sie zufrieden sind?
Das ist ein Bauchgefühl. Ja. Und ich lasse es dann liegen. Und wenn ich dann diese gesammelten Werke dann versuche, vielleicht wieder in eine Buchform zu bringen, dann bin ich sehr kritisch. Und dann schaue ich nochmal nach, hat es Bestand? Berührt es mich heute immer noch? Ja? Und dann lasse ich auch ab und zu jemand drüber blicken, weil ich dann befangen bin. Ich bin so befangen den Dingen, dass ich dann jemanden frage, der mich gut kennt, Mensch, schau mal drüber, was würdest du lieber rausschmeißen, was findest du gut und was sollte unbedingt rein, dass ich dann auch da Kritik annehme und sehr wohl dann ja das auch bedenke.
Und auf den Punkt gebracht heißt das aktuelle Buch. Wollen wir mal einen kleinen Ausschnitt hören?
Ja.
Mehrere vielleicht auch?
Ja, ja.
Das sind ja, wie viel sind da jetzt drin?
Da sind 444 drin.
Das ist ja schon ein ganz schönes Output.
Das ist ein großes Oeuvre, wenn man so will. Und es gibt dann auch kleinere Büchlein, wo die Hälfte nur drin ist. Aber ich habe gedacht, vielleicht gerade zu Beginn ist ein kurzer Aphorismus mit der Überschrift: Wer beginnt hinzuhören? Wer beginnt hinzuhören? Wer beginnt hinzuhören, wird aufhorchen ohne Ende. Also die Fähigkeit hinzuhören bedeutet, dass man vieles dann einfach so erlebt, dass es einen aufhorchen lässt. Das heißt Freude, Leid, das, was das Leben bringt, wenn man die Ohren spitzt und wenn man hinschaut oder hinhört. Ja.
Das ist ja auch eine Kompetenz, die man im Radio braucht.
Ja.
Passt ja auch, wenn es ums Hören geht. Ja. Und vor allem halt auch, wenn man es einmal gelernt hat, dann hört es auch nicht mehr auf. So ein bisschen, ne? Ja. Ohne Ende.
Ja, ja, ja. Wir haben vorhin gesprochen vom Bauchgefühl. Das Bauchgefühl ist ja für viele Menschen natürlich etwas, wo sie sagen, das ist für mich wichtiger als der Verstand. Mein Bauchgefühl sagt mir, das ist gut oder nicht und auf das kann ich mich verlassen. Es ist der sechste Sinn, der siebte Sinn. Bauchgefühl. Manchmal sagt uns unser Bauchgefühl, eine Dummheit begehen zu müssen, um den schmalen Pfad der Tugend etwas zu verbreitern. Also, dass man auch etwas mal riskieren soll, was vielleicht nicht so gut ist, um den sicheren Pfad, der aber sehr, sehr vielleicht eintönig ist, denn etwas zu erweitern und den Blick zu weitern.
Ja. Der auch einengt.
Der auch einengt, ja. Ein großes Thema ist für mich, wenn man sich befasst mit der Vergangenheit und der Zukunft und seiner eigenen Vergangenheit, seiner Biografie, das ist natürlich für einen Psychiater das Entscheidende. Wenn man überdenkt, ja, was ist denn der Herr Trump für ein Mensch? Dann muss man in seine Biografie schauen. Was ist Rilke für ein Mensch oder Goethe? Dann muss man in seine Biografie hineinschauen. Wie ist er geworden? Was hat er? Was weiß man von ihm? Ne? Und also, gestern und heute ist bedeutend für die Zukunft, wie wir uns vielleicht weiterentwickeln. Überschrift: Wo gestern noch Zukunft hat. Vorurteile sind einer der ganz wenigen Bereiche in unserer immer komplexer werdenden Welt, wo gestern noch Zukunft hat. Will sagen, dass wir natürlich unsere Vorurteile mitschleppen und lange konservieren. Ja. Und dass das ein Riesenproblem ist, dass wir mit Vorurteilen von Anfang an in die Welt hineingehen und die also wie Bollwerke vor uns herführen.
Ja. Aber ich verstehe es auch so, dass Rückwärtsgewandtheit auch so ein bisschen das Gegenteil ist von Progressivität.
Ja, klar, klar. Aber das, denke ich, könnte jetzt so weitergehen. Vom Einfrieren und vom Auftauen der Zeit. Also man kann Zeit ja erstarren lassen, man kann mit der Zeit gehen, man kann auch nur dem Zeitgeist huldigen, was da auch Probleme behaftet ist. Also vom Einfrieren und vom Auftauen der Zeit. Das Einfrieren der Gegenwart verhindert das Auftauen der Vergangenheit in der Zukunft nicht, aber das Einfrieren der Zukunft hilft der Vergangenheit, in der Gegenwart zu überwintern. Das muss man vielleicht zweimal lesen.
Ja.
Das Einfrieren der Gegenwart verhindert das Auftauen der Vergangenheit in der Zukunft nicht. Aber das Einfrieren der Zukunft hilft der Vergangenheit, in der Gegenwart zu überwintern. Wenn man keine Zukunftspläne hat, holt einen die Vergangenheit ein und man bleibt stehen. Umgekehrt, wenn man nicht hinschaut auf seine Vergangenheit und die mitbearbeitet, dann holt sie einen immer wieder ein und macht sich auch bemerkbar in der Zukunft. Und man muss in der Zukunft immer wieder weiterarbeiten an der Vergangenheit. Deswegen lohnt es sich, die Vergangenheit ein Stück weit anzuschauen, um frei zu sein für die Zukunft.
Sowohl individuell als auch kollektiv wahrscheinlich
ja.
auch. Ne? So
ja.
Eine Bewältigung.
Ja. Jetzt ein längeres, das ist fast kein Aphorismus, es ist schon ein Gedicht. Für mich ist ganz entscheidend, wie kommt es zu den Gedanken, die wir haben? Wo entlehnen wir Gedanken? Wie fallen einem Gedanken zu? In den Träumen nachts fallen einem die Gedanken zu. Man hört vielleicht etwas und so. Aber ich habe das genannt Gedankenflohmarkt. Du entdeckst und findest schön, was andere bedachten, um schließlich dann für unnütz selbst es zu erachten. Du greifst es auf, du hängst an den Gedanken, verwirfst sie mehrfach. Kommst zurück, du feilst, machst einen Schnäppchenkauf, du bist beseelt, bereichert mit Gedanken, bist im Glück, du möchtest dich bei Unbekannten noch bedanken, Althergebrachtes nimmt dann einen neuen Lauf. Also wir entlehnen natürlich Ideen, Vorstellungen von anderen und es ist wie ein freier Flohmarkt, ja? Und dann greift man das auf und manchmal ist das scheinbar ohne Belang und dann reizt es einen, das, was die anderen gedacht haben, aufzugreifen und neu vielleicht lebendig werden zu lassen. Und ich schaue natürlich auch an, was andere geschrieben haben, ja, was andere für Aphorismen produziert haben. Und insofern ist es nicht alles nur mein Input und meine Kreativität, sondern es ist auch ein Stück weit Entlehnung, Anregung durch andere. Was wir sind, ist etwas, was andere schon auf ihren Schultern sozusagen getragen haben, nicht? Und wir sind da nicht jemand, der wie Phönix aus der Asche alles die Welt aus den Angeln hebt, sondern wir sind Gewordenheit durch andere.
Das Rad neu zu erfinden ist ja, glaube ich, auch nicht mehr möglich. Ja. Und jeder Ton und jedes Wort sind schon mal vorgekommen.
Ja. Vielleicht ganz kurzer Aphorismus. Was ist eigentlich Aphorismus? Aphorismus, kurze Rede, langer Sinn. Also man sollte lang nachsinnen können, den wenigen Worten, der Paradoxie auch, den Aphorismus befördert und trägt.
Das Gegenteil von dem Sprichwort, lange Rede, kurzer Sinn.
Ja, ja? Genau.
Ja. Dann.
Die Jagd nach Ruhe bringt uns außer Atem. Also wenn man nur dahin hechelt, um Ruhe zu finden, da findet man sie nicht.
Ja, klar. Die ganzen Achtsamkeitsübungen und Optimierungswahn spricht da auch raus.
Für mich ist immer wieder auch interessant zu überlegen, welche Empfindungen, welche Verletzungen, seelische Verletzungen, die in Begriffen beinhaltet sind, wie ist es dazu gekommen und wie kann man sie umschreiben, wie kann man sie anders gewichten oder anders sehen. Zum Beispiel die Entstehung des Grolls. Was hat es mit dem Groll auf sich? Groll kommt auf, wenn ein Donnerwetter nachhaltig nachhallt. Also wenn man das Gefühl hat, man wird angegangen, man wird zu Unrecht angegriffen und man, es ist wie ein Donnerwetter, das über einen kommt, wenn das eben nicht verhallt einfach, sondern wenn das nachhallt, ja, dann entsteht der Groll, der immer weiter sich in Rache dann vielleicht auch
nicht mehr verflüchtigt.
Ausweitet, nicht? Ja. Gewalt, das ist ein großes Thema. Wir wollen ja alle Macht haben. Gewalt, Ohnmacht auf der Suche nach Allmacht. Also der Wunsch nach Gewalt entsteht, wenn ich in einer Ohnmachtssituation mich befinde. Das habe ich gesehen bei der Begutachtung von Feuerteufeln, von Leuten, die Feuer legen. Die sind oft in einer Ohnmachtssituation gewesen und haben das dann umgedreht. Ihre Ohnmacht, indem sie Feuer gelegt haben, waren sie die Allmächtigen. Ja? Und die anderen waren die Ohnmächtigen. Also derjenige, der Gewalt ausübt, der fühlt sich oft ohnmächtig und will durch die Gewalt seine Macht, seine Allmacht sozusagen kompensativ installieren.
Aber es ist ja auch nicht nur für den Moment.
Natürlich, natürlich.
Also ja, ja. Das hat ja keine nachhaltige Wirkung.
Ja, ja, das ist richtig. Ja.
Aber trotzdem funktioniert es als Impuls.
Ja, ja. Ein großes Thema ist immer wieder für mich Zweifel und Glaube. Vielleicht aus meiner Biografie heraus. Ich habe es Ihnen ja auch gesagt, dass ich da auch gezweifelt habe. Und es gibt ein Büchlein von mir und dem Herrn Biesinger, Zweifel an Gott, im Herder Verlag, wo ich Aphorismen über die Frage auch, warum tut uns Gott das an, dass er uns so gemacht hat, wie er uns gemacht hat, uns sozusagen in den Zweifel hineinführt. Er hätte uns ja perfekter machen können oder hätte uns ausstatten können, ohne die Freiheit zu zweifeln. Und er hätte uns gar nicht erlösen müssen, nicht? Okay. Also, wiedergewonnener Glaube. Wie ist das, wenn man den Glauben wiedergewinnt? Vermeintliche Entsorgung letzter Zweifel. Man denkt dann, wenn man den Glauben wiedergewinnt, jetzt habe ich es, dass man vermeintliche Entsorgung macht von letzten Zweifeln. Aber wenn man glaubt, kommt, ist der Zweifel immer mit, schon im Rucksack. Es hört nie auf.
Glauben Sie, dass das auch bei fanatischen Gläubigen
ja, bei Fanatikern, die tragen das Vorurteil. Die haben das Vorurteil so zementiert, dass sie das vor sich hertragen und dass sie nur durch Schicksalsschläge dann vielleicht anders denken können. Ja.
Quer durch alle Religionen.
Das geht durch alle, auch mit Corona, dass manche Corona leugnen und sagen, das gibt es gar nicht. Und wenn sie dann erfahren, ein guter Mensch, den sie kennen, der ist dann auf der Intensivstation oder ganz gestorben, dann kommen sie plötzlich ins Nachdenken und dann lassen sie vielleicht auch impfen. Ja, das kenne ich. Ja.
Also Zweifel auf jeden Fall.
Ja.
Ne? Ein
ja, ja.
Großes Thema und eng mit dem Glauben ja. verbunden.
So ist es. Ja. Wir sind ja auch eine Gesellschaft, die immer wieder sich versichern will, die Versicherungen abschließt, die sicher sein will, dass nichts passieren kann. Und das habe ich überschrieben mit sich vorsehen. Wer sich immer nur vorsieht, hat irgendwann das Nachsehen. Binsenwahrheit, aber was soll das? Ja? Da kann man sagen, okay, das ist ja Binsenwahrheit. Aber wir können nicht alles vorsehen. Es gibt eine Vorsehung, die sozusagen es noch anders vielleicht mit uns vorhat. Ja. Das Einbilden und Ausreden, da kommt wieder an das Vorurteil. Was du dir einredest, bildet sich dir ein als Bild. Was du dir einbildest, ist dir schwer auszureden. Also diese Gehirnkonstruktion, dass wir in Bildern denken, bevor wir sprechen können. Also Kinder träumen im ersten Lebensjahr, bevor sie sprechen können. Auch Neugeborene, Frühgeborene träumen, haben Bilder. Wir wissen leider nicht, was sie eigentlich träumen. Das wäre hochinteressant. Aber vor der Sprache liegt das Bild. Und Bildersprache ist unmittelbarer. Also wenn ich ein Bild anschaue, dann habe ich in wenigen Sekunden, Bruchteilen von Sekunden, den Eindruck, es gefällt mir, das ist fantastisch oder das ist furchtbar. Ich kann mich dem nicht entziehen. Bilder sind so, dass man sich nicht entziehen kann. Während Worte die kann ich dann vielleicht noch ein bisschen umschreiben, die kann ich noch zurechtrücken, obwohl sie eben, wie vorhin auch ausgedrückt, verletzen können, obwohl sie aufbauen können. Und wenn es heißt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, heißt es ja, ich bin Schicksal. Die Worte, mit denen ich gerufen bin, meinem Namen, Identität, das wird dann nachher zum Schicksal.
Kann man vielleicht auch eher auf Durchzug stellen mal, ne? Ja. Bei Worten, die Bilder, ne? Sind wir, ja. Klar, Augen zumachen kann man theoretisch, ja. Aber das wirkt schon nochmal anders.
Ja, ja. Ja. Ein großes Kapitel bei mir sind die Rechtgläubigen. Rechtgläubige, also gerade aus, Mitglieder in einer Religionsgemeinschaft, die der Meinung sind, dass nur sie jetzt eben die Wahrheit in Bezug auf Religion gepachtet haben oder dass sie die Auserwählten sind. Das ist furchtbar. Und ganz, ganz viele Religionen und Sekten und was wir als Sekten bezeichnen, Gemeinschaften bilden sich ein, dass sie es richtig wissen. Rechtgläubige. Rechtgläubige glauben, dass sie das Recht und die Pflicht haben, aufkommende Zweifel niederglauben zu müssen. Also niederglauben ist ein Wort, was es nicht gibt, aber sie sozusagen zu verdammen, nicht zweifeln zu dürfen. Das ist etwas, was ich für furchtbar finde.
Da spricht auch Gewalt draus, ja. Aus so einer, ja. Wortschöpfung.
Ja. Und es gibt ja Gemeinschaften, die denken, wenn jemand das in Zweifel stellt, was sie da denken, dann werden sie ausgeschlossen. Dann werden sie ausgeschlossen, das ist furchtbar. Ich darf das hier so nennen, das ist meine Kritik an den Zeugen Jehovas. Ja, wenn ein Jugendlicher sich abwendet von der Glaubensgemeinschaft der Zeugen Jehovas, dann wird er ausgegrenzt. Das habe ich als Kind- und Jugendpsychiater mehrfach erlebt. Und die Jugendlichen, die fallen in ein bodenloses Nichts. Ja. Und das ist ganz schwierig, ja. Die Ausgrenzung dann, wenn man nicht zweifeln darf. Ja. Glauben heißt, die Zweifelshoheit weiterschreiben. Das ist wichtig, dass jeder, es gibt nicht die Religion, ob man katholisch, evangelisch, Muslim oder, weil alles individuell getönt ist. Die Religion, der Inhalt der Religion wird sozusagen ja, gefüllt mit individuellen persönlichen Eindrücken und bekommt dann eine entsprechende Färbung. Und diese Färbung macht diesen Menschen aus. Und das muss man respektieren und sollte wissen, dass jeder, sei es Katholik oder was auch immer, nicht auf der hundertprozentigen Linie des Dogmas ist oder dieser Glaubensschriften, der Heiligen Schriften, sondern dass das immer wieder Tönungen hat, die ganz individuell sind. Gott sei Dank, Gott sei Dank.
Und das ist damit, die ist die Hoheit gemeint.
Ja, das ist gemeint, das ist gemeint. Immer wird von Wahrheit gesprochen, von Fake News und von wirklichen guten Wahrheiten und von Fakten, die ja dann also wissenschaftlich untermauert sind. Ein lockeres Wort, Aphorismus, die ganze Wahrheit. Was ist die ganze Wahrheit? Eine ganze Wahrheit besteht mitunter aus mehr als nur zwei Halbwahrheiten. Ja.
Halb und halb.
Halb und halb gibt nicht das Ganze. Ja.
Manchmal, jetzt, wie hieß das, die Summe, manchmal ist es aber auch mehr als die Summe der Einzelteile.
Genau, die Summe ist mehr als die Teile, ja. Es wird ja propagiert seit der Französischen Revolution, alle Menschen sind gleich, Gleichheit. Alle Menschen sind gleich. Und ungleich viel gleichgültiger als gedacht. Also, wir sind gleich, aber wir haben alle unterschiedliche Einstellungen natürlich, die sich herausbilden mit unserer Erziehung. Und dadurch kommt es zustande, dass wir andere wieder nicht als gleich ansehen können, sondern wir wollen ja Leuchttürme sein. Wir wollen auch mal was Besonderes sein. Wir wollen auserwählt sein. Von 6 Milliarden oder 3 Milliarden Frauen oder Männern, da darf ich mir eine aussuchen, vielleicht, ja. Und die soll sein. Und ich soll dann herausgehoben sein. Und der Betreffende, der mich liebt und mit mir das Leben durchlaufen will, der soll sagen, du bist es. Und kein anderer. Und du bist nicht gleich wie die anderen, sondern du bist was Besonderes. Ja, also dieses Problem, dass wir was Besonderes sein wollen, was in Kain und Abel ja schon angelegt ist. Ja, wenn wir das Gefühl haben, der andere wird bevorzugt. Der liebe Gott, der bevorzugt eben den Kain und nicht den Abel. Dann geht es los mit der Gier und mit der Bekämpfung des anderen.
Gleichgültig und nicht gleich heißt es auch, dass es uns egal ist, wenn es diese sozialen Unterschiede dann auch gibt oder so, kann man das auch rauslesen?
Es kommt manchmal dann dazu, dass es uns jetzt egal wird oder dass wir überfordert sind, weil wir sagen, wir können das nicht mehr lösen und dass man kapituliert. Das ist dann natürlich schlimm. Also wenn man häufig in Indien war und sieht die Armut dort, dann fragt man sich ja, wie können Menschen, denen in Indien es gut geht, die sind in der Upper Class, wie können die das dort aushalten, ja? Und diese Ungerechtigkeit dann weiter bestehen lassen und nicht alles tun, damit es aufgehoben wird. Ja. Dann versuche ich immer wieder auch lustige Sachen zu schreiben. Vielleicht, das ist also kein Aphorismus, sondern ein Gedicht. Eine flüchtige Affäre. Aus Versehen sich verlieben, überhören, übertrieben, was geschehen, totgeschwiegen, übersehen, aufgerieben, wie es kam und kommen sollte, was sie nahm und er nicht wollte, seine Hand und dann sein Wort. Er entzog sich und ging fort. Was sie hätte sagen wollen, sein zu gelles Donnergrollen, was er hätte sagen müssen, ihren Mundgeruch beim Küssen. Das Schicksal trieb sie weg und auseinander. Sie hingen dennoch heimlich aneinander.
Ja. Unerfüllte Liebe.
Ja. Also das reizt mich dann auch immer wieder, sowas dann zu Papier zu bringen. Und das soll das dann auflockern. Vielleicht, ich bin ja in Ischingen wohnhaft, im Steinlachtal, und habe dann auch ein Gedicht verfasst, der liebe Gott im Steinlachtal. Zum Teufel geh, wenn du es musst, der Herrgott hat es eh gewusst. Der Herrgott macht kein Reibach, der Teufel nur fährt Maybach. Der Heilige Geist weht überall und kommt er mal nach Schwäbisch Hall, verweilt auch dort, sagt Amen, stellt Wirt ihn aus im Rahmen. Der Heilige Geist im Schwabenland, der will nicht bauen nur auf Sand. Es muss der Knollenmergel sein, wo ihm erwächst der beste Wein. Auch wenn der Belzebub aus Belsen in Rottweil Nerre springt auf Stelzen, der Herrgott bleibt der Steinlach treu, das weiß ein jeder, ist nicht neu.
Da spricht da ein bisschen Lokalpatriotismus dann auch raus.
Ja. Okay.
Vom Steinlachtal ins Kochertal und darüber hinaus.
Vielleicht noch die Frage, was ist denn Psychotherapie? Ich als Psychiater, Psychotherapeut bin natürlich gefragt, Leute fragen mich, ja, was soll ich denn, ja, was ist das, was hat es denn mit der Psychotherapie auf sich? Psychotherapie ist Bewegung und Aufbruch, den verlorenen Heimathafen wiederzufinden. Also wenn man sich fremd geworden ist, wenn man in der Fremde ist, wieder Heimat vielleicht zu finden, auf der Suche nach der Heimat, auf der Suche nach sich selbst, das ist eigentlich gemeint. Zu sich selber wiederkommen, den Kontakt mit sich zu finden oder seine Selbstbestimmung neu zu entdecken.
Ja. Fußt es auf so eine Art inneren Vertreibung dann auch? Oder
ja,
auf
ja, klar,
Thema
klar,
Flucht, wenn es darum geht, auch keine Heimat mehr zu haben? Auch eine innere.
Auch die Bewegungen dann denen nachzuspüren, was man sozusagen an Fluchtbewegungen gemacht hat, um sich von sich zu entfernen, von seinem wahren Selbst. Ja. Was sind kluge Fragen? Kluge Fragen stellen heißt, sich trauen, den Halbwahrheiten immer näher zu treten. Wissen, dass es die ganze Wahrheit oft nicht gibt.
Wenig gibt. Ja. Aber eine Annäherung kann helfen.
Preisnachlass, das ist jetzt auch zynisch, Preisnachlass. Ein Preisnachlass beim Erwerb von Vorurteilen hat immer Schnäppchencharakter. Das heißt, wenn jemand Vorurteile dann neu aufnimmt, hat er das Gefühl, er hat was ganz Tolles, ein Schnäppchen gemacht.
Ja, er hat's jetzt. Da muss man aufpassen, aber ne, vom Gedankenflohmarkt zum Vorurteils-Schnäppchen ist es manchmal auch nicht weit.
Ja, ja. Ja, vielleicht darf ich auch noch sagen, ich habe meine Großmutter mal gefragt, Oma, warum, was hat die am Leben sozusagen gereizt oder welche Worte, welche Ideen, welche Sprüche haben dich bewegt? So Leitsprüche, die man in der Konfirmation auch bekommt. Dann hat sie gesagt, was mich sehr beeindruckt hat, tue Recht und scheue niemand. Etwas, was wahrscheinlich viele Leute natürlich gelernt haben. Das hat mich aber sehr bewegt. Das hat mich dazu geführt, dass ich das vorletzte Buch Leitsprüche genannt habe, geklopft und Pi mal Daumen abgewogen. Also, dass ich mir überlegt habe, welche Leitsprüche sind denn für welche Menschen vielleicht offenbar von Bedeutung? Wie kann man das umschreiben? Und wie lässt sich darüber reden und schmunzeln? Motto für alle, die sich weigern, Scharfrichter zu werden. Also sind Mottos, kann man beides sagen, oder Leitsprüche. Also Mottos für alle, die sich weigern, Scharfrichter zu werden. Völlig ein blöder Gedanke. Behaupte dich selbst, enthaupte niemand. Also ein Motto. Motto für Unzeiten. Untergehende Gedanken springen nicht mehr über, abgetakelte Ideen kommen nicht mehr rüber. Also, alles braucht seine Zeit, auch das Wort muss den Kairos finden, es muss die Zeit des Augenblicks nützen, wo dieses Wort wie ein Samenkorn in fruchtbaren Boden fällt. Und wenn eben Gedanken zu Unzeiten kommen, nützt das gar nichts.
Das muss aber auch verwelken dürfen. Ja. So,
dass sie
auch ausspielt.
Ja, ja. Motto eines Feuerteufels. Völlig verrückter Gedanke. Ein weiter so macht dann erst froh, wenn alles brennt ganz lichterloh. Das ist natürlich zynisch, ja. Aber also sich einfach mal Gedanken zu machen, was ist das, warum freuen die sich und was ist die Motivation? Und das in eine Form zu bringen, was einen schmunzeln lässt, ja, und was natürlich keine richtige Wahrheit ist, sondern anfangs eine Teilwahrheit. Motto des Pragmatikers: Ich kann, was ich will, wenn ich will, was ich kann.
Klar. Man muss es wollen dürfen.
Man muss es wollen dürfen und dann auch können.
Ja.
Ja. Motto eines Lebenskünstlers: Suche dir Zwischenräume, finde Nischen und Träume. Das ist für mich eine ganz, ganz wesentliche Sache, dass jeder seinen Nischenraum in unserer Welt finden muss. Weil es gibt ja ganz viele, die vieles ähnlich und besser können. Und es ist Aufgabe, auszuloten und sie auf die Suche zu machen und dann auch zu finden, wo man etwas gut kann. Und dann dort sich auch einzunisten und einzurichten und das dann auch zur Blüte zu bringen.
Nicht? Bei so vielen Zwängen heutzutage gar nicht so leicht. Ja,
richtig. Ja, ja. Dann vielleicht noch Mutspruch. Mute deinem Mut nur so viel zu, dass er nicht übermütig werden kann. Also da spiele ich natürlich mit den Worten. Und das ist ja auch bei vielen Aphorismen so, dass das Salz in der Suppe dieses Wortspiel ist, was paradox dann das Ganze auch aufmischt. Ja.
Vorsilben, Kombinationen.
Ja, oder ein Schwabenmotto. Also ist jetzt wieder schwäbisch. Es ist, wie es ist. Wenn es nix ist, na ich auch nix. So ich halt auch wieder. Ja. Ja. Motto des Schweigenden. Wer schweigt, macht von sich reden. Das ist ein Paradox. Paradoxon. Leitspruch des spendablen Zweiflers. Leitspruch des spendablen Zweiflers. Du musst dem Glauben Zweifel schenken, wenn ersterer sich letzteren nicht mehr leisten kann. Mhm. Also wenn der Glaube sich den Zweifel nicht mehr leisten kann, dann musst du dem Glauben Zweifel schenken. Ja? Also Motto und Leitspruch des Säumigen, der alles aufschiebt. Es tut weh, wenn ich sehe, was ich tun sollte, aber nicht wollte.
Prokrastination für Prokrastination, alle Studis, die hier Hausarbeit aus dem vorletzten Semester.
Genau. Ich habe auch Motto des Prokrastinateurs formuliert. Du musst die Zeit aufschieben, um sie später umso intensiver in freudiger Erwartung liegen lassen zu können.
Ja.
Auch wieder ein Paradox, natürlich völlig verrückt. Ja. Leitspruch des Unbedarften. Je weniger du von dir weißt, desto unbefangener gehst du mit dir um. Du musst dir nicht verzeihen, du darfst dennoch auf Selbstüberraschungen hoffen. Also, wenn man, das hat ja auch Vorteile, nicht zu viel und nicht zu viel von den Abgründen, die in jedem Menschen stecken, zu wissen. Das ist nicht so ganz einfach, wenn man in den eigenen Abgrund schaut, was manche in der Psychotherapie ja machen wollen und wo es auch gut ist. Aber es kann dazu führen, dass man auch in Gefahr gerät, ja. Je weniger du von dir weißt, desto unbefangener gehst du mit dir um. Du musst dir nicht verzeihen und darfst dennoch auf Selbstüberraschungen hoffen. Leitspruch eines reifen Lebenskünstlers. Summen, lallen, singen, zweifeln, glauben, springen. Hoffen, beten, Augen senken, schaffen, schuften, sich verrenken, Ohren stopfen, Blindflug wagen, spielen oft um Kopf und Kragen. Das Leben ist ein Abenteuer, oft nicht billig, nicht geheuer. Also wo alles drin ist, wo der Betreffende aus allem mit dem zurechtkommt und die ganze Bandbreite des Lebens sozusagen kennt und trotzdem nicht untergeht, wie ein Stehaufmännchen immer wieder aufsteht. Ja,
der das ist Lebenskünstler. Ja.
Ja.
Wir sind schon fast am Ende der Sendung. Okay. Und, also
vielleicht ein Leitspruch am Ende.
Genau.
Ja, das habe ich mir auch überlegt, was wäre denn für die Zuhörer vielleicht noch interessant. Da denke ich, könnte ich Folgendes zum Besten geben. Ein erfülltes Leben. Beides. Eine Reise, an die man sich gerne erinnert, und eine Irrfahrt mit Umwegen, die man nie vergisst.
Schön. So sehe ich auch immer das Interview. Wie ein Spaziergang, wie ein gemeinsamer Weg. Und an dessen Ende sind wir jetzt hier. Und ich glaube, auf die Art Aphorismen Kredenz zu bekommen, vom Autor selbst vorgetragen und dann auch noch in Kontext gerückt, ist, glaube ich, auch was ganz Besonderes, was man nicht so oft oder was man nicht hat, wenn man es alleine liest.
Ja, also Das macht mir jetzt vielleicht Mut am Ende einer Corona-Zeit, wo es vielleicht doch wieder möglich wird, auch an die Öffentlichkeit zu gehen, Buchlesungen zu machen und dann auch mit dem Publikum in Kontakt zu kommen. Weil Sie haben auch gute Anmerkungen und Fragen gestellt. Und da möchte ich mich auch bei Ihnen bedanken.
Vielen Dank, Gunther Klosinski, für diese ja sehr anregende Stunde hier im Lokalmagazin. Auf den Punkt gebracht heißen die kurzen Gedanken, die aktuell im Buchhandel sind. Aber die anderen Bücher gibt es auch noch von Ihnen.
Ja.
Da sind ja einige auch zusammengekommen. Das findet man die meisten mit Klöpfer und Meyer. Aber über die Kunst, die sie machen, der Fotokunst, haben wir jetzt keine Zeit gehabt, noch zu reden. Vielleicht kommen sie ja nochmal wieder und dann nehmen wir das mehr ins Visier. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.